Als Nuklearmediziner habe ich natürlich eine große Freude, über die Stärken der Szintigraphie und der Feinnadelbiopsie zu sprechen. Im Management von Schilddrüsenerkrankungen hat sich in der letzten Zeit, wie Sie alle wissen, einiges getan. Aber das heißt immer noch nicht, dass alles deshalb ganz klar ist. Ein Blick zu unserem Nachbarkollegen und auch in unseren Reihen und unseren Abteilungen, in unseren Instituten zeigt, dass er manche Dinge ganz anders macht. Und wir alle sprechen von den Leitlinien, wir machen nicht selten ganz was anderes, was in den Leitlinien steht. Und die Leitlinien selbst sind untereinander nicht einheitlich. Sie brauchen nur die amerikanischen Schilddrüsenleitlinien mit den europäischen Leitlinien zu vergleichen oder die Leitlinien der Endokrinologen mit den nuklearmedizinischen Leitlinien zu vergleichen. Ich soll Ihnen in den nächsten 25 Minuten sagen und zeigen, warum wir die Schilddrüsen-Szintigraphie brauchen, warum wir die Feinnadelbiopsie unbedingt im diagnostischen Algorithmus brauchen. In kürzester Zeit werde ich versuchen, die Stärken dieser beiden tollen Methoden zusammenzufassen. Ich glaube, wir sind alle einig, dass eine Methode nur dann stark ist, wenn das Ergebnis der Methode diagnostische und therapeutische Konsequenzen hat. Mit einer Ausnahme bei der Obduktion, da hilft gar nichts mehr. Nun, Sie werden fragen, was hat die Szintigraphie mit der Feinnadelbiopsie zu tun, warum sie beide in einem Vortrag vorgetragen werden. Ich habe mich auch gefragt, als ich gefragt wurde, ob ich so ein Thema referiere. Aber bald bin ich fündig geworden. Tatsächlich haben beide Methoden einiges gemeinsam. Erstens, keine der beiden Methoden ist eine Screening-Methode. Keiner hier in diesem Raum würde auf die Idee kommen, bei einem rein klinischen Verdacht auf eine Schilddrüsenerkrankung Schilddrüsen-Szintigraphie durchzuführen oder Feinnadelbiopsie durchzuführen. Beide Methoden gehören zu den weiterführenden Diagnostik, sind keine Baseline-Untersuchungen. Auf der anderen Seite sind diese Methoden nur aussagekräftig und stark, wenn sie unter optimalen Bedingungen durchgeführt werden. Was meine ich damit? Wenn Sie eine Punktion machen, dabei aber keine Ultraschallführung anwenden, besteht die Gefahr, dass Sie nicht den Knoten punktieren, sondern das daneben stehende Schilddrüsengewebe, normale Schilddrüsengewebe, und das Ergebnis ist negativ. Wo ist die Stärke der Feinnadelbiopsie? Das gilt auch für die Szintigraphie. Wenn Sie einen Knoten szintigraphisch evaluieren wollen, Sie wollen wissen, ob dieser Knoten heiß oder kalt ist, aber der Patient ist jodkontaminiert. Sie können die Frage nicht beantworten. Wo ist die Stärke der Szintigraphie? Sie brauchen optimale Bedingungen. Drittens, beide Methoden haben ein Ziel. Sie wollen unnötige Operationen verhindern. Wenn Sie eine Feinnadelbiopsie machen und die Zytologie ist benign, dann können Sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine maligne Erkrankung ausschließen. Die Voraussetzung ist, dass Sie alles richtig machen, und das ist das Problem. Bei der Szintigraphie genauso. Dozent Zedinek hat uns einen Fall gezeigt und ich werde auch einige praktische Fälle zeigen. Wenn Sie eine Szintigraphie machen bei einem Knoten und Sie sehen, dass der Knoten heiß ist, dann können Sie bei einer Eutriose eine Malignität praktisch ausschließen. Ich habe in 25 Jahren nur 2 Fälle erlebt als toxisches Karzinom. De facto können Sie eine Malignität ausschließen. Und last not least, der Einsatz dieser beiden Methoden hängt von der geografischen Lage ab und das macht ein Problem für uns. Warum? Weil der Einsatz der Szintigraphie und der Feinnadelbiopsie in den Nicht-Struma-Gebieten, wie zum Beispiel in den Staaten und in Europa, ganz unterschiedlich ist. Und das hat natürlich Konsequenzen. Das heißt, die Leitlinien der Amerikaner sind nicht 1:1 auf Österreich und Europa zu übertragen. Ich möchte mit einem sehr schönen Fall beginnen. Das ist ein Fall eines 65-jährigen Italieners, der in Begleitung seiner Frau zu mir in der Ambulanz im AKH damals gekommen war. Und während des Gesprächs habe ich gesehen, dass er eine Schwellung im Hals hat. Und der Ultraschall bestätigt meine Annahme. Wir sehen hier einen 3,5 cm großen Knoten, nicht so berühmt, etwas inhomogen, gering echoarm, gut abgrenzbar, die Durchblutung ist nicht gesteigert, keine Mikrokalzifikation, keine Umgebungsinfiltration, hat einen Kropf halt. Aber die Szintigraphie zeigt uns, dass dieser Knoten kalt ist. Na, was machen wir bei diesem Patienten? Wenn ich jetzt eine Umfrage starte, wahrscheinlich würden einige von Ihnen sagen, natürlich gleich operieren, ein großer Knoten, Keil, noch dazu ein Mann und immerhin 65 Jahre alt, wahrscheinlich ist er schnell gewachsen, na, worauf warten wir? Gleich operieren. Ich kann das nachvollziehen. Eine andere Gruppe würde sagen, naja, bei diesem Knoten, der erfüllt nicht die Malignitätskriterien und wir haben den Patienten nur ein einziges Mal gesehen. Also ich würde die Operationsentscheidung ein bisschen hinausschieben. Ich kann das auch nachvollziehen, das ist auch eine korrekte Annahme. Und eine dritte Gruppe würde das vorschlagen, was ich gemacht habe, einfach hineinstechen. Und wir haben das getan und das ist der Originalbefund. Dank vom Web Okra können wir jetzt alte Befunde holen. Simon Oeser ist nicht da offensichtlich. Damals war er bei mir in der Ambulanz und er hat angefangen, Biopsie zu üben. Und er hat gleich in meinem Auftrag den Patienten punktiert. Das war 2004. Und Sie sehen hier die Zytologie, papilläres Schilddrüsenkarzinom. Bruno Niederler hat den Patienten bestens versorgt. Er hat ihn thyroidektomiert. Wir haben ja gewusst, was der Patient hat. Wir haben natürlich auch die Lymphknoten mit operiert. Einer von 64 Lymphknoten war positiv. Der Patient hat seine Radiotherapie bekommen und er war vor 2 Jahren oder eineinhalb Jahren bei mir. Die Ganzkörperscintigraphie ist normal, dem Patienten geht es gut. Also die Sache ist erledigt. Ein schöner Fall. Was ist die Rolle der Feinnadelbiopsie überhaupt in diesem komplexen Algorithmus? Eines ist klar, es gibt nur eine einzige Methode, präoperativ einen Schilddrüsenknoten auf Malignität zu prüfen. Das ist die Feinnadelbiopsie. Und das Ziel ist, möglichst viele Karzinome entdecken und möglichst wenige Operationen durchzuführen. Und wenn Sie in den Leitlinien schauen, Sie finden überall in allen Leitlinien, dass die Feinnadelbiopsie ein fester Bestandteil der Diagnostik der Schilddrüsenerkrankung ist. Was sagen die Meta-Analysen? Wir haben hier zwei relativ oft zitierte Arbeiten von der Garib-Gruppe von Mayo Clinic. Sie sagen, naja, immerhin eine Sensitivität von über 80% und Spezifität von 92%. Eine tolle Sache. Manche können natürlich auch übertreiben, aber sie sagen 100%. Also alles wird entdeckt. Wir nehmen das zur Kenntnis. Und jetzt Szenenwechsel. Wien-Alsergrund, 1997. Hier haben wir eine Arbeit von Wolfgang Graber von der Waldhäusl Klinik, die 1997 publiziert wurde. Was sehen wir hier? Nicht einmal jeder zweite Biopsiebefund war diagnostisch bei 2000 kalten Knoten. Und gravierend ist, dass 15% falsch positive Befunde vorlagen. Was heißt das? Wir sagen 15 von 100 Leuten, gratuliere, alles ist bestens, gehen Sie nach Hause, in Wirklichkeit, Sie haben ein Karzinom. Das ist unakzeptabel. Und viel schöner ist es, dass 3/4 der Karzinome waren klinisch bereits ausgeprägt, erkannt. Und nur 1/3 dieser Karzinome waren im Biopsiebefund tatsächlich maligen. Also irgendwas stimmt nicht. Hier haben wir von Mazefaris, ein berühmter Thyrologe in den Staaten, er versucht zu klären, warum diese diskrepanten Ergebnisse vorliegen. Erstens, wir haben nicht überall klar definierte Indikationsstellung, wann sollen wir punktieren. Wir haben keine optimale Materialgewinnung, die Technik stimmt nicht, die Verarbeitung stimmt nicht immer, also geringe Qualität des Punktats. Wir haben keine Standardisierung diagnostischer Kategorien und wir haben eine fehlende Erfahrung der punktierenden Ärzte. Ich meine, wenn wir das wirklich ernst nehmen, dann können wir gleich aufgeben. Was meint der Masefari? Ein Arzt ist nur dann erfahren, wenn er in der Woche 10 Mal punktiert und wenn er in einer kurzen Zeit mindestens 100 Punktionen gemacht hat. Sehr schwer erreichen, sehr ambitioniert. Noch einmal kommen wir zurück nach Alsergrund und wir sehen hier, die Autoren geben zu, Under Routine Teaching Hospital Conditions. Man meint das AKH. Alle 6 Monate kommen neue Kollegen, werden eingeschult. Bevor sie gelernt haben, gehen sie wieder weg, kommen die Nächsten. Und das ist ein wichtiges Problem natürlich, warum diese diskrepanten Befunde entstehen. Wie habe ich ja bereits erwähnt, wenn alles richtig gemacht ist, heißt es, negative Zytologie, kein Malignom. Stimmt das? Wir haben hier ein paar Zitate in der Literatur. Es gibt nur ganz wenig Arbeiten in dieser Dimension. Leider eine relativ alte Arbeit, 1992. Sie haben 11.000 Feinnarbiopsien gemacht an 140 Patienten und sie haben diese Patienten 15 Jahre nachgesorgt. Und was finden sie? Sie finden, dass zytologisch benigne Schildknoten im weiteren Verlauf in der Regel nie mal liegen werden. Dass sie, wenn sie alles richtig machen und die Biopsie ist negativ, sagen die Herrschaften, dann hat der Patient kein Karzinom. Wir müssen ihnen glauben. Und hier hat der deutsche Team gesagt, wenn sie alles richtig machen, technisch adäquat punktieren und wenn sie aus dem gleichen Zielareal, tatsächlich aus dem Zielareal zweimal negativen Befund erzielt haben, de facto einen zytologischen Befund bekommen. Was sagt der Wiener Konsens, Schilddrüsenkonsens? Sagt auch hier, eine beurteilbare, ich sage nicht so gut, negative Fernnadelbiopsie schließt trotz mäßigem Knotenwachstum eine Malignität mit hoher Wahrscheinlichkeit aus. Und sie geben auch zu, dass wir viel zu wenig punktieren. Wir haben zu wenig Erfahrung. Wie soll das aussehen, statistisch, was die Qualitätssicherung anbelangt? Hier gibt es Kriterien. Wenn die falsch positiven Befunde unter 5%, unter 3% sind oder die falsch negativen Befunde unter 5% sind, dann sind wir gute Punkteure. Das ist eine Faustregel. Und wir dürfen eines nicht vergessen. Die follikulären Neoplasien werden oft als falsch positiv oder falsch negativ klassifiziert. Das ist auch falsch. Follikuläre Neoplasie hat 20-25% Malignomsrate und die haben keine Möglichkeit zu unterscheiden, ob das ein Karzinom ist oder nicht. Daher müssen wir sie als richtig positiv beurteilen. Jetzt komme ich wieder zurück zu unserem Italiener. Diejenigen, die gesagt haben, ich habe eh gewusst, brauche ich keine Biopsie, hätte ihn sofort operiert, das ist auch richtig. Welche Optionen haben wir überhaupt? Welche Szenarien gibt es in der Alltagsroutine? Wir können hingehen und sagen, wir operieren alle Schilddrüsenknoten ohne Selektion. Oder wir können sagen, wir operieren nur die kalten Knoten. Und die manchen sagen, nein, das ist mir zu wenig. Ich involviere auch den Ultraschall, damit der Zettinik auch Freude hat. Und andere sagen, wir punktieren auch. Wir werden jetzt kurz diese Szenen jetzt mit Ihnen gemeinsam diskutieren. Also Operation aller Knoten ohne Selektion heißt diagnostisch-prophylaktische Operation, ohne dass wir irgendwelche diagnostischen Möglichkeiten überhaupt anwenden. Der Vorteil ist klar, wir entdecken alle Karzinome. Wenn wir alle Knoten in Österreich operieren, werden wir alle Karzinome entdecken. Eigentlich eine gute Sache. Aber der Nachteil ist groß. Zum einen, wir werden wahrscheinlich 30% der Erwachsenen in Österreich operieren. Na gut, wir machen einen Kompromiss. Wir operieren nur die, die größer als 5 mm sind. Und Rainer sagt, 20-25% der Deutschen, wahrscheinlich der Österreicher auch, haben einen Knoten. Also wir werden ein Viertel der Österreicher operieren müssen. Und was werden wir erreichen? Nicht einmal eine von 100 Operationen wird Karzinom sein. Wahrscheinlich sogar Promille. Es gibt keine Zahlen deswegen. Also das ist absurd. Das können wir nicht machen. Und schauen wir uns die Operationszahlen in Deutschland an. Ich habe aus Österreich nur ein paar Informationen von der Rudolf-Stiftung, von Professor Herrmann. Also ich denke, dass auch ähnliche Zahlen bei uns sind. Man operiert 120.000 Menschen mit Knoten oder ohne Knoten in Deutschland und man findet nur 5.000 Karzinome. Ich gebe zu, dass nicht alle Operationen nur wegen Knoten operiert wurden. Soviel ich weiß, sind an die 95.000 bis 100.000 Operationen tatsächlich mit Malignomverdacht operiert werden. Also die restlichen sind Basedow oder mechanische Ursachen. Und wenn wir die Zahlen mit den anderen Ländern vergleichen, haben wir hier in Deutschland eine Operation auf 750 Einwohner, in Großbritannien 1 zu 6.000 und in den USA 1 zu 5.000. Also wir operieren eh viel zu viel. Sie können sagen, wir operieren nur die kalten Knoten. Was ist der Vorteil? Wir werden nur die kalten Knoten operieren. Die nicht operationswürdigen, nicht kalten Knoten werden nicht operiert. Das ist schon wichtig. Welche sind die? Die Knoten, die heiß sind und Eutrozyt. Wir haben ja von Dozent Zettinik auch einen Fall gesehen. Ein heißer Knoten, der Eutrozyt ist de facto immer benign. Der Vorteil ist groß und ich zeige Ihnen hier ein Beispiel. Es ist eine türkische Patientin, die ich glaube 2000 irgendwann gesehen habe im AKH. Sie hat 2 Zentimeter große Knoten, die Schrift ist leider sehr klein. Wir haben sie scintigraphiert, man sieht eine Traceakkumulation im Knoten. Der Knoten war eutriot. Wir haben gesagt, wir warten und schauen zu. Die Patientin verfolgt mich natürlich, sie ist in der Rudolf-Stiftung jetzt in Kontrolle und ich habe 2012 eine Kontrolle bei ihr gemacht und wir haben auch nach so vielen Jahren wieder eine Scintigraphie gemacht. Glauben Sie mir, es hat sich nichts verändert, der Knoten ist gleich groß, im Scintigramm habe ich das gleiche Erscheinungsbild und die Stoffwechsellage ist euthyroid. Also de facto hat uns die Scintigraphie gesagt, Hände weg, die Patientin hat kein Karzinom. Wenn wir die kalten Knoten operieren, haben wir somit diese Patienten ausgeschlossen von der Operation. Und das ist ein Vorteil. Aber der Nachteil ist, wir haben immer noch 90-95% der Patienten, die kalten Knoten haben, operiert. Wenn Sie wollen, vergeblich vielleicht. Sie können sagen, wir operieren die Knoten, die sonografisch verdächtig sind und kalt sind. Das ist natürlich eine Stufe besser. Es gibt keine Zahlen, die sind in der Literatur. Ich habe nur eine ganz alte Arbeit gefunden vom Herrn Van 't Hoff, der gesagt hat, echoarme, auffällige Knoten im Ultraschall plus kalt, heißt 25% Wahrscheinlichkeit für Malignität. Das ist immerhin besser. Aber immerhin 75% dieser Patienten werden kein Karzinom haben. Also wenn wir nicht jetzt um jeden Preis alle Knoten operieren wollen, müssen wir etwas tun. Was kann die Feinnadelbiopsie anbieten? Schauen wir uns die Daten aus den Staaten an. Nach der Einführung der Feinnadelbiopsie, Sie machen das offensichtlich richtig, jeder zweite, der operiert ist, hat ein Karzinom und die Operationszahl wurde halbiert. Genau das, was eigentlich als Ziel für die Feinnadelbiopsie bezeichnet wird. Der Herr Liu hat das bei 797 Patienten angeschaut, hat die Zytologie mit der Histologie verglichen und hat gezeigt, dass diese Methode an sich eine tolle Methode ist. Hier sehen Sie die Vorteile, einfach, schnell, ambulant durchführbar, schnell Diagnose möglich, keine Anästhesie notwendig, kein Operationssaal und vor allem noch dazu billig. Was wollen wir noch? Es gibt zwei Algorithmen, den sogenannten American Approach und European Approach. Die Amerikaner punktieren jeden tastbaren Knoten ohne irgendwas, ohne Scintigraphie. Warum ist das so? Sie haben natürlich im Vergleich zu uns weniger Schilddrüsenknotenprävalenz. Wenn ein Knoten da ist, ist die Wahrscheinlichkeit a priori höher, vom Haus aus höher, dass es maligen ist. Deswegen punktieren sie gleich. Sie haben eine andere Selektion. Und die meinen in diesem Artikel, every patient with a palpable or incidental thyroid nodule is a candidate for fine needle aspiration biopsy. Sie punktieren jeden Knoten, der palpabel ist. Aber wir können nicht dieses Vorgehen auf Europa 1:1 übertragen. Warum ist das so? Wir haben viele Knoten. Und wir haben viele Autonomien, die keine Punktion brauchen. Das ist ganz wichtig. Wir haben viele Autonomien, die keine Punktion brauchen. Wir haben ja das besprochen. Sonst würden wir jeden Tag nur mehr Punktionen machen. Was müssten wir tun, damit wir so gut sind? Wir müssen die Punktionstechnik verbessern, die unzureichende Materialgewinnung reduzieren. Wir müssen unsere Ärzte besser ausbilden. Wir müssen mit den Zytologen besser kommunizieren. Sie müssten besser ausgebildet werden und Professor Herrmann wird eine Freude haben, die Qualitätssicherung, also der Vergleich der zytologischen Befunde mit den histologischen Befunden und schauen, wie gut sind wir eigentlich. Und mehr punktieren. Und es gibt auch hier ein Statement von Herrn Rüschow. Er sagt, wenn Sie punktieren und bei 90 von 100 oder von 9 bis von 10 Patienten, die Sie punktiert haben, ein ausreichendes Material haben, und wenn 7 von diesen 9 gutartig sind, wenn einer von diesen 10 bösartig ist und eine follikuläre Neoplasie ist, dann sind Sie ein guter Punkteur, dann sind Sie ein gutes Team für die Feinnadelbiopsie. Ich möchte noch einen Aspekt hier kurz mit einem Fallbeispiel zeigen. Die Punktion von metastasierten Lymphknoten neben den bekannten Indikationen der Feinnadelbiopsie. Ein Fall einer Patientin von mir, 38 Jahre alt, Schwellung im Hals. Sie kam mit so einem Knoten, Lymphknoten zu mir. Keine Vorerkrankung, keine Schilddrüsenanamnese, keine Familienanamnese. Sie hat eine Euteriose. Sie hat multiple, bis zu 6 cm große Lymphknoten im Halsbereich bis zur prokalvikularen Region reichend. Und sie hat in der Sonographie nur einen kleinen, nicht einmal 1 cm großen, unauffälligen Knoten. Was hat sie? Hat sie Metastasen von einem Schilddrüsenkarzinom oder hat sie ein anderes, Karzinom oder Lymphom oder eine Metastase eines Halstumors? Die Scintigraphie ist völlig unauffällig. Sollen wir sie operieren? Es wäre peinlich, wenn es ein Lymphom ist. Oder sollen wir was anderes machen? Wir haben uns entschieden, diesen Lymphknoten zu punktieren und auf Thyroglobulin zu prüfen. Und sehen Sie hier 242 Thyroglobulin bei einem normalen Thyroglobulin-Serumspiegel von, weiß ich nicht, ich glaube 5, 6 oder 7. Das heißt, offensichtlich hat die Patientin eine Lymphknotenmetastase eines differenzierten Schilddrüsenkarzinoms. Sie wurde dann operiert. Bei Verdacht auf Lymphknotenmetastasen haben wir die Möglichkeit, die Lymphknoten zu punktieren und das Thyroglobulin im Punktat zu bestimmen, eine ganz tolle Methode. Wir haben heute gesehen, Sonographie, neue Entwicklungen, tolle Geräte und die Diskussion ist jetzt im Gange. Brauchen wir überhaupt die Scintigraphie in Zukunft? Welche Möglichkeiten kann uns die Scintigraphie in der Diagnostik von Schilddrüsenerkrankungen anbieten? Die Sonographie ist wirklich toll. Wir haben tolle Auflösung, hohe Sensitivität. Wir sehen alles, aber wir wissen nicht, was das ist. Wir sehen, wir haben eine bessere Bildqualität, wir haben Dopplersonographie und neuerlich Elastographie. Und die Frage ist, brauchen wir wirklich eine Scintigraphie? Hier sehen wir den Italiener auf der linken Seite und die junge 93 oder mittlerweile 94-jährige Wienerin auf der rechten Seite. Wenn ich jetzt frage, was ist der Unterschied, also ich erkenne keinen Unterschied, außer die Bildqualität ist ein bisschen anders. Beide haben Knoten, beide haben große Knoten, beide sind inhomogen, beide sind gut abgrenzbar. Die linke Seite war ein papilläres Schilddrüsenkarzinom und auf der rechten Seite ein gutartiges Adenom. Und Sie müssen mir glauben, stimmt das? Vielleicht hat sie auch ein Karzinom. Diese Patientin verfolgt mich seit 1998. Die war ein Geschenk von Professor Höfer. Ich betreue sie seither. Sie hat 1998 ein 3, irgendwas großen Schilddrüsenknoten bei latenter Hypertrose. Sie hat die Operation abgelehnt, sie hat die Radiotherapie abgelehnt und ich habe gesagt, naja, ich kann sie nicht hergeben, ich muss sie weiter betreuen und ich behandle sie seit 1998 mit Low-Dose Thiamazol. Wenn ich das öffentlich sage, dann würden die Leute böse sein auf mich. Das ist genau das, was in den Lehrbüchern als absurd bezeichnet. Aber es gibt keine andere Möglichkeit. Und die Patientin kommt regelmäßig zu mir. Sie ist mittlerweile 94 Jahre alt. Und das ist wirklich das Bild, was wir heuer gemacht haben. Alles ist gleich geblieben. Das kann kein Karzinom gewesen sein. Heißer Knoten, mittlerweile nicht mehr Euteriot, sondern latent Hypertriot. Aber das ist ein Zeichen der Gutartigkeit. Welche Möglichkeiten bietet uns noch die Scintigraphie neben der Abklärung des Trumanodosa? Wir können natürlich die ektopischen Drüsen darstellen. Auf das komme ich nicht jetzt zu sprechen, aus zeitlichen Gründen. Aber die differenzialdiagnostische Abklärung der Hypertrose ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was sagen die Gesellschaften? Hier sehen Sie jede Menge Gesellschaften, die sagen, Scintigraphie ist indiziert, wenn das DSA supprimiert ist, um eine Autonomie auszuschließen. Es gibt keine andere Methode in der Medizin, die eine Schilddrüsenautonomie nachweisen kann. Nur die Scintigraphie. Es gibt keine zweite Methode, die uns sagen kann, ob ein Knoten autonom ist oder nicht. Und wenn das DSA nicht supprimiert ist, brauchen wir trotzdem die Scintigraphie, um zu wissen, welche der Knoten, die wir überall haben, tatsächlich kalt ist und abgeklärt werden soll. Also wir brauchen die Scintigraphie bei Knoten über 1 cm auch. Und ich könnte noch weiter gehen und sagen, ich brauche sogar die Scintigraphie bei Knoten unter 1 cm, um die Autonomie nachzuweisen. Aber das ist wieder ein anderes Thema, da sollen wir ein anderes Mal sprechen. Die Leitlinien der DGEN sagt das auch, Knoten über 1 cm, um Autonomie auszuschließen, etc. etc. Aber auch hier der letzte Punkt. Nach erfolgter totaler Thyroidektomie zum Abschätzen des verbliebenen Restgewebes, und ich werde Ihnen ein kleines Schmankerl zeigen zum Schluss. 31 Jahre alte Dame, TSH ist supprimiert, der FT4 ist erhöht, sie hat eine Hypertyreose und sie hat mehrere Knoten. Was ist die Ursache der Hypertyreose? Frage Nummer 1. Sind diese Knoten autonom? Frage Nummer 2. Und brauchen wir eine Therapie? Wenn ja, welche Therapie? Vom Ultraschall können wir nicht sagen. Natürlich können Sie gleich mit Diamasol behandeln. Das ist ein Basidorf, da brauchen Sie keine weitere Abklärung. Die Patientin hat keine Autonomie, sie hat keine destruktive Hypertyreose, die Therapie ist klar, sie kriegt ihre thyroidostatische Therapie. Ein diffus-echoarmes Sonographiebild bei einem 61-jährigen Mann, auch hier haben wir eine manifeste Hypertyreose. Was ist die Ursache? Hat der Patient eine Basidorfsche Krankheit oder eine Thyroiditis der Cavin oder irgendeine andere Erkrankung, die ich jetzt nicht sagen kann? Die Sintigraphie sagt und alles, das ist eine destruktive, offensichtlich eine destruktive Thyroiditis, die eine Überfunktion hervorgerufen hat. Das war in Zusammenhang mit dem klinischen Befund Thyroiditis der Cavin. Der Patient hat keine thyroidostatische bekommen. Ein Bild sagt über alles, ich glaube, brauche ich darüber nicht zu reden. Das ist ein 1,9 cm großer Knoten, eindeutig autonom, eindeutig gutartig. Und jetzt müssen wir die Blutbefunde anschauen. Eine Krankenschwester in der Rudolf-Stiftung, sie kam vor ein paar Wochen zu mir mit starken Schmerzen im Halsbereich, Verdacht auf Thyroiditis, die Senkung ist sehr hoch, CRP ist hoch, na was soll es sein, sie wird doch halt Thyroiditis haben, aber irgendwas stimmt nicht. Hier sehe ich, dass die SH ist normal und ich war mir nicht mehr gewusst, ich war mir nicht sicher, vielleicht hat sie irgendeinen grippalen Infekt oder einen bakteriellen Infekt im Hals, deswegen hat sie auch Schmerzen, also ich habe nicht wirklich sagen können, was das ist. Aber ich habe das natürlich den Ultraschall gemacht und der Ultraschall sagt uns, nein, wahrscheinlich stimmt, was du denkst. Das wird wahrscheinlich eine Thyroiditis sein. Schau, wie echoarm die Schilddrüse ist und so weiter und so fort. Und der hat der Patientin antiphlogistische Therapie gegeben und sie ist gegangen. 3 Wochen später kommt sie zu mir mit einer manifesten Hypertyreose. Hat die Patientin wirklich Thyroiditis der Cavin gehabt? Und jetzt kommt die Frage, soll ich jetzt Cortison geben oder nicht? Natürlich können wir die Augen zumachen und verschreiben, sagen, es wird doch sein, aber ich möchte, bevor ich jetzt wochenlang Cortison verschreibe, möchte ich wirklich etwas in der Hand haben. Und wenn Sie jetzt die Sintigraphie machen, da sehen Sie genau das, wo Sie die Schmerzen hatte, wo wir echoarme Struktur hatten, sehen wir hier einen reduzierten Uptake korrelierend zu diesem entzündlichen Areal. Das ist eine elegante Methode. Ist in einer halben Stunde geschehen und wir haben einen weiteren Beweis, dass unsere Diagnose richtig war. Die Patientin hat nun eine Cortisontherapie bekommen. Ein relativ wichtiger Patient, den ich seit 2003 kenne vom AKH, mittlerweile sind wir befreundet mit dem, er hat 2003 einen Knoten in der Schilddrüse gehabt, der hat sehr schier ausgeschaut, echoarm, verkalkt, durchblutet, nicht gut abgrenzbar, aber im Sintigramm war dieser Knoten heiß. Steht hier, auf die Sintigraphie wurde aufgrund eines rezent durchgeführten Sintigraphie verzichtet. Das ist 2003 im AKH. Der Patient kommt seither zu mir regelmäßig, das letzte Mal hier im März 2014. Sie sehen hier, der Knoten hat sich nicht verändert, wenn Sie den Ultraschall lesen, genau das, was ich vor 10 Jahren beschrieben habe, es hat sich nichts verändert. Das ist schon ein unklarer Fall eigentlich. Wenn ich keine Sintigraphie mache, kann ich die Nerven nicht behalten und den Patienten 10 Jahre nicht operieren. Nach wie vor 2,3, 2,4 cm groß, der Patient ist euthyreot, es geht ihm gut und er lehnt die Operation ab. Ich habe noch nicht empfohlen. Ich habe aber zweimal, weil ich nicht sicher war, ob ich richtig mache, habe ich zweimal punktiert und beide Male war die Punktion negativ. Noch einer der letzten Fälle, die ich Ihnen zeigen möchte, eine junge Dame, die in einem auswärtigen Institut, Klinik, Abteilung irgendwo behandelt wird, wegen Hashimoto-Thyroiditis seit Jahren. Und auf einmal ist sie Hypertyreot geworden. Die haben TRAC bestimmt, TRAC ist 4,2, ist erhöht. Verzeihung, das ist... Ja, okay. Und sie haben gleich die orthostatische Therapie begonnen und die Patientin kam zu mir nach 2 Monaten mit einer massiven Unterfunktion. Was hatte die Patientin? Hat sie wirklich Mobus-Basedow? Oder hat sie eine Silent Thyroiditis? Oder hat sie einen Labofehler? Innerhalb von 2 Monaten kommt die Patientin, die eine massive Hyperthyreose gehabt hat, zu mir mit einer massiven Hypothyreose. Und der Beweis kommt hier. Wir haben eine Scintigraphie gemacht. Das ist kein Basedow. Das ist sicherlich kein Basedow-Patientin. Sie hat offensichtlich eine sehr fahle Thyroiditis, eine Hashitoxikose. Das war kein Basedow, keine Silent Thyroiditis und kein Labofehler. Und was hier, und jetzt ist eine Antwort auf dich, aber ich gebe dir recht, TRAC ist praktisch beweisend, aber wir haben vor Jahren schon gezeigt, dass es nicht Zimmer ist. TRAC ist bei einer Hyperthyreose fast beweisend für Morbus Basedow, aber es gibt immer Ausnahmen in der Medizin. Und für den Nachlesen haben wir hier Hashimoto-Thyroiditis.de, ist hier sehr schön geschrieben, als Ursache wird immunologische Zerstörung von Hormonspeichenden und so weiter und so fort. Das heißt, eine Hashimoto-Thyroiditis kann irgendwann, vor allem zu Beginn der Thyroiditis, eine Hyperthyreose-Phase zeigen, die wie ein Basedow ausschaut. In diesem Fall würde ich bei unklaren Fällen eine Scintigraphie anschließen und die Diagnose sichern, damit der Patient nicht nach ein paar Wochen mit einer massiven Unterfunktion kommt. Und ich habe Ihnen versprochen, ein kleines Schmankerl zum Schluss. Das ist eine ausländische Patientin, die zu mir kam, zur scintigraphischen Evaluierung. Und ich stelle die Frage, wissen Sie, was die Patientin hat? Eine Autonomie? Nein. Subakute Thyroiditis? Nein. Hypoplasie der Schilddrüse rechts auch nicht. Haben Sie irgendeine Ahnung? Also, wir haben einen Operationsbericht. Ein paar Tage davor wurde die Patientin auswärts total thyroidektomiert, aber offensichtlich nicht alles rausgekommen. Also, Vertrauen ist gut. Und ich komme jetzt zu meiner letzten Folie, meine Damen und Herren. Ich stelle die Frage, aber die Antwort kommt, das ist ein Publikum-Antwort. Ich überlasse Ihnen die Antwort. Vielen herzlichen Dank.